Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Er kam als großer Heilsbringer, nun ist auch Steffen Baumgart beim HSV gescheitert. Warum kriegt diesen Club kein Trainer in den Griff und wer will dieses Himmelfahrtskommando jetzt übernehmen? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von HSV, wir müssen reden. Heute mal in einer Special-Dreierrunde am Montag danach. Mein Name ist Hendrik Jacobs und bei mir sitzen meine Kollegen Kai Schiller und auch Stefan Walter. Moin Jungs.
Moin Hendrik.
Moin auch von mir.
Ja, gestern war mal wieder ein ereignisreicher Tag. Um 12.38 Uhr kam die Meldung, Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim HSV. Kai, du hast diesen Moment schon sehr häufig erlebt, nicht mit Steffen Baumgart, aber mit vielen anderen Trainern. Stefan, ich glaube, jetzt seit du HSV-Reporter bist, war das jetzt deine zweite Trainerentlassung oder die dritte?
Kommt drauf an, ab wann du mich zur HSV-Reporter-Schiene mit dazu zählst. Also Markus Gisdol habe ich auch persönlich erlebt, von daher sind es dann
okay,
doch
ein paar. Okay, dann doch schon ein paar, ja. Ja, und Kai, bei dir, kriegst du es noch zusammen? Wie viele Trainer du in deinen Abendblatt-Jahren erlebt hast?
Ich weiß, dass meine erste Pressekonferenz war Martin Jol-Vorstellung. Also ich würde tippen 20, aber ich habe nicht gezählt. Ich weiß es nicht.
Martin Jol, das war 2008, glaube ich. Ne? Also ja, das würde mit 20, glaube ich, liegst du ganz gut dabei. Du hast auch gestern dann gleich vormittags einen Kommentar geschrieben. Hattest auch eine relativ klare Meinung. Hast geschrieben, der HSV braucht jetzt einen Baumgart-Nachfolger, als noch gar nicht klar war, dass Baumgart nicht mehr Trainer ist. Warum war die Meinung für dich so klar?
Doof war übrigens, dass der Kommentar dann nach einer Stunde hinfällig war und ich einen neuen schreiben musste, aber für mich war das schon etwas länger klar. Man könnte sich das einfach machen und dann wäre die Antwort, dass die Ergebnisse gefehlt haben und Fußball ein Ergebnissport ist, aber das ist natürlich zu einfach. Ich finde, dass Steffen Baumgart auf mehreren Ebenen nicht das herausgeholt hat, was man sich von ihm erhofft hat. Da ist zum einen natürlich das Sportliche und ich habe jetzt in seiner Zeit nie so ein richtiges System erkennen können, was ihn ja eigentlich stark gemacht hat, in Köln und auch in Paderborn. Er hat zu oft auch das Personal hat da Entscheidungen getroffen, die ich nicht verstanden habe. Er hat zum Beispiel Spieler wie Bakary Yatta, die in der Vergangenheit immer extrem gut funktioniert haben, natürlich auf die Yatta-Art und Weise, der hat seine Ausreißer, keine Frage, aber unter all diesen ganzen vielen Trainern hat Bakary Yatta jetzt in 7 Jahren oder wie lange auch immer eigentlich immer funktioniert, nur unter Steffen Baumgart nicht. Ferrai ist ein anderes Beispiel. Sehr, sehr guter Spieler, hat nicht funktioniert unter Baumgart. Und jetzt gegen Schalke ist noch ein Beispiel. Ich habe es einfach nicht verstanden, wie er halt spielen lassen mit plötzlich Mikkel Bronsies, der am Anfang der Saison gar keine Rolle gespielt hat. Und der wurde jetzt vorgezogen. Zum Beispiel Dompe hat da nicht gespielt. Und sie haben für viel Geld Spieler wie Sahiti geholt, der nicht im Kader drin war und. Also mir fehlte da eine klare Linie. Das ist vielleicht der Hauptvorwurf und deswegen fand ich das richtig, dass sie jetzt reagiert haben und ich hätte ehrlicherweise vorher reagiert.
Nach dem Spiel in Braunschweig dann schon?
You've worked hard to build your brand. So why settle for one size fits all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind. All backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Ja, ich finde, dass die Frage, die ja auch gestellt worden ist auf der ersten Pressekonferenz von Stefan Kunz, völlig berechtigt war, ob man nicht da schon hätte einen Schnitt machen sollen, weil schon in der Rückrunde der vergangenen Saison Hatte man erhofft, dass da ein bisschen mehr kommt und am Ende des Tages ist es nicht aufgegangen, der HSV ist nicht aufgestiegen und trotzdem habe ich verstanden, dass Stefan Kunz gesagt hat, ich möchte jetzt, dass Steffen Baumgart eine komplette Vorbereitung hat, wir sprechen mit ihm die Transfers ab und dann kann er performen und das habe ich verstanden, das fand ich auch gut, aber spätestens vor der Länderspielpause, nach dem Spiel gegen Braunschweig, hätte man aus meiner Sicht reagieren können und auch sollen, weil dann hätte man in der Länderspielpause ein bisschen mehr Zeit gehabt für einen neuen Trainer.
Stefan, du warst ja in Braunschweig dabei, warst auch jetzt Samstagabend im Volkspark gegen Schalke dabei. Du hast gestern die große Analyse geschrieben, warum ist Steffen Baumgart beim HSV gescheitert? Kai hat schon ein paar Punkte aufgezählt. Was fällt dir noch ein? Was stand in deinem Text drin, den ich natürlich gelesen habe, aber gib's doch nochmal wieder für unsere Hörer.
Also ich glaube, der Hauptkritikpunkt ist, dass er aus diesem mit finanziell hohem Aufwand aufgemotzten Kader im Sommer viel zu wenig rausgeholt hat. Das fußballerische Potenzial wurde nie komplett ausgeschöpft. Von Beginn an hatte die Baumgart-Elf Probleme, sich ja aus dem Spiel heraus Torschancen zu erspielen. Das Problem wurde bereits im Trainingslager sichtbar, als in 2 Wochen in Österreich nicht einmal Spielzüge oder Abschlüsse trainiert wurden, sondern ausschließlich Standards und hohes Anlaufen und vielleicht mal ein Spielaufbau von hinten. Es wurde aber sofort gestoppt ab der Mittelfeldlinie. Und da war schon zu sehen, wie der Plan aussehen soll, nämlich viel über Flanken und Standards zu Toren zu kommen. Das Problem ist, sobald der HSV es nicht hingekriegt hat, den Gegner aus der Ordnung zu locken, hatten sie wirklich Defizite im spielerischen Bereich. Und das kann eigentlich nicht sein bei diesen Namen, die auch im Sommer teuer eingekauft wurden. Und dann wurde Baumgart natürlich auch zum Verhängnis, dass die Mannschaft immer wieder nach eigener Führung eingebrochen ist, 4-mal eine eigene Führung verspielt, gegen Schalke sogar in 2 Tore Vorsprung. Das ist natürlich zu viel nach 13 Spieltagen und das hat auch Stefan Kunz am Ende kritisiert.
Jetzt war es ja so, 2,5 Jahre Tim Walter, da hat die Mannschaft sehr, sehr viele Tore geschossen. Das Problem war immer dann die Absicherung, Konteranfälligkeit, Restverteidigung. Das ist Tim Walter dann irgendwann zum Verhängnis geworden, auch wenn es relativ lange gedauert hat, bis dann Jonas Bolt auch reagiert hat. Als Steffen Baumgart dann kam, dachte ich zumindest eigentlich, das ist genau jetzt der Trainer, den der HSV braucht, weil er auch ein Offensivtrainer ist, der so diesen Powerfußball spielt mit viel Pressing, trotzdem aber auch einer defensiven Absicherung. Trotzdem hat es irgendwie von Anfang an nicht so richtig gepasst. Ich weiß auch nicht genau, warum. Eurer Meinung nach vielleicht dann doch diese Tim-Walter-Idee noch zu tief drin in der Mannschaft, Kai?
Ja, das muss man natürlich ihm zugestehen, dass in der Tat 2,5 Jahre Tim-Walter-Fußball offenbar sehr tief in den Köpfen der Spieler verankert war. Und man muss bei Tim-Walter auch sagen, es war folgerichtig, dass man dann eine Entscheidung getroffen hat gegen Tim Walter und trotzdem hat dieser Fußball ja all die Zeit immer Spaß gebracht den Zuschauern. Er ist halt leider nicht zielführend gewesen am Ende des Tages, deswegen war es richtig, da einen neuen Impuls zu setzen. Und dann hatte Steffen Baumgart offenbar Probleme, seine eigene Idee sofort oder schnell zeitnah in die Spieler reinzubekommen. Also ich stelle mir es auch nicht ganz einfach vor, muss ich gestehen.
Da würde ich sagen, die Frage ist ja am Ende auch gewesen, was war denn jetzt eigentlich die Idee von Steffen Baumgart? Weil am Anfang hat er immer erzählt von sehr intensivem Spiel, hohes Anlaufen. Das ist ja das, wofür er auch immer gestanden hat in Paderborn und in Köln dann teilweise auch noch. Später musste er dann sich etwas anpassen, als es gegen den Abstieg dann ging. Und jetzt im Sommer gab es dann ja durchaus eine Veränderung in der Ausrichtung. Man hat jetzt in dieser Saison sehr, sehr defensiv ausgerichtet gespielt, dann oft mit einer Fünferkette, wenn der Gegner den Ball hatte. Auch am Wochenende jetzt wieder gegen Schalke viele Defensivspieler auf dem Platz, dann im Mittelfeld Elfadli und Poreba, die natürlich jetzt auch keine Spielmacher sind. Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwie hat Steffen Baumgart auch einen Fußball spielen lassen, für den er eigentlich gar nicht steht. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht dann auch Probleme gehabt hat, diese Überzeugung auch seiner Mannschaft zu vermitteln, dass das jetzt das richtige System ist. Stefan, wie hast du das wahrgenommen? War das der richtige Fußball jetzt auch in der zweiten Liga mit dieser Mannschaft oder muss man nicht, wenn du Spieler hast wie Jatta, wie Dompe, eigentlich viel höher stehen insgesamt und ja auch dieses Offensivpotenzial dann auch nutzen?
Ja, man könnte es natürlich ganz einfach darauf herunterbrechen, dass eine Mannschaft wie der HSV, die immer viel Ballbesitz in der zweiten Liga haben wird, vielleicht nicht unbedingt auf Pressingfußball setzen sollte, weil der Gegner eben viel seltener im Ballbesitz ist. Steffen Baumgarts Idee war allerdings etwas differenzierter. Er hat ja dann auch sich erhofft, durch eigenen Ballbesitz eben den Gegner zu locken und dann aus dem eigenen Ballbesitz heraus für Umschaltmomente zu sorgen. Das finde ich erstmal grundsätzlich nachvollziehbar. Das Problem war nur, dass ich auch immer das Gefühl hatte, was du auch gerade angesprochen hast, dass die Mannschaft dieser Idee nicht bedingungslos gefolgt ist und dass es eben auch Zweifel bei den Spielern gab, gerade wenn die Matchpläne mal nicht aufgingen und eben mal wieder eine eine Führung verspielt wurde, dass es da eben auch Zweifel gab, ob das jetzt wirklich so das richtige System ist. Und am Ende wirkte die Mannschaft gerade gegen Schalke komplett verunsichert. Führungsspieler wie Sebastian Schonlau und Jonas Meffert sind seit Wochen außer Form, leisten sich immer wieder Fehler. Und mir ist es dann auch zu einfach zu sagen, hier ist ein individueller Fehler passiert, da kann der Trainer nichts dafür. Der Trainer steht am Ende der Verantwortung, für Sicherheit, für sein System zu sorgen, Selbstvertrauen den Spielern einzuimpfen, und das ist in den letzten Wochen nicht mehr gelungen.
Fairerweise muss man ja sagen, es gab ja natürlich diese Steffen Baumgart-Momente, also zum Beispiel jetzt am Wochenende gegen Schalke, das 2:0, ich glaube, das hat er danach auch als Beispiel angeführt, war ja genau so ein Tor, wie er es eigentlich haben wollte, als alle gepresst haben und Königsdörfer das Glück hatte, aber auch das Geschick, da in dem Moment da zu sein und den Fehlpass aufzunehmen, das Tor zu schießen. Nur ist es halt völlig unerklärlich, dass du nach einem 2:0 gegen eine ja sehr verunsicherte Schalker Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit so ablässt und, ich will nicht sagen einbrichst, aber doch irgendwie hinten sehr, sehr wild plötzlich agierst. Und dafür ist dann am Ende des Tages schon auch der Trainer mit zuständig.
Und vor allem ist es ja ein Problem, was sich durch die gesamte Saison zieht. Also auch schon begonnen mit dem ersten Spieltag in Köln, haben sie 2:0 geführt und dann gab es am Ende noch das 2:1. Sie haben sich dann irgendwie über die Zeit gerettet. Im zweiten Spieltag ging es genauso weiter. 1:0 Führung gegen Hertha, am Ende 1:1. Es war immer die gleiche Problematik in der zweiten Halbzeit, wo man sich dann natürlich fragt, ist das jetzt die Ausrichtung? Fängt dann irgendwann der Kopf an zu rattern, wenn man merkt, es funktioniert nicht mehr so gut, der Gegner macht Druck? Oder vielleicht sogar eine fehlende Fitness dann in der zweiten Halbzeit dann auch, dass die Mannschaft nicht mehr so in der Lage ist, so zu marschieren. Stefan, wie hast du das beobachtet? Also meiner Ansicht nach, auch jetzt gerade gegen Schalke, hat man schon gemerkt, nach dem Anschlusstor, da war die Mannschaft verunsichert, da fingen die Köpfe an zu rattern und dann ging einfach nichts mehr. Das war nicht zum ersten Mal jetzt.
Absolut treffend zusammengefasst. Stefan Kunz nannte es gestern, dass er immer wieder eine Angst nach eigener Führung gespürt hat. Ich finde, das fasst es auch zusammen, diese Grundproblematik. Am Ende hat der HSV 12 Gegentore in den ersten 20 Minuten in der zweiten Hälfte kassiert, jetzt schon nach 13 Spieltagen. Das ist der mit Abstand schlechteste Wert in der Liga. Und Steffen Baumgart hat teilweise auf diese Problematik nicht mal mehr hingewiesen, obwohl sie sich von Spiel zu Spiel zog. Ich weiß noch genau, wie Sebastian Schonlau nach dem Braunschweig-Spiel, was sie ja verloren haben, 1:3, wie er sich hingestellt hat und gesagt hatte, nee, wir haben da jetzt nicht nochmal drüber gesprochen in der Kabine, wie wir jetzt rauskommen und wie wir das jetzt angehen. Und offensichtlich scheint es da aber ein mentales Problem in der Mannschaft gegeben zu haben. Ja, vielleicht die Angst vor der eigenen Courage, so wie es Stefan Kunz gestern meinte. Auf jeden Fall hat es Steffen Baumgart nicht hingekriegt, die Mannschaft in der zweiten Hälfte genauso zu motivieren wie noch zu Spielbeginn.
Und man hat jetzt auch wieder gesehen, wir haben jetzt schon viel über Jatta und Ferreira gesprochen, die kamen in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr rein. Eigentlich in der Phase, wo man dachte, jetzt braucht man noch ein paar Spieler, die nach vorne auch was machen könnten. Da hat Baumgart offenbar ein Problem gerade mit diesen beiden Spielern. Man weiß ehrlicherweise gar nicht so genau, warum. Also bei Ferreira gibt es mit Sicherheit auch Gründe. Er ist natürlich schon auch ein spezieller Typ. Bei Jatta habe ich mal gedacht, das ist eigentlich genau der Spieler, der zu diesem Steffen Baumgart-Fußball passt, mit seiner Art zu marschieren, zu pressen. Siehst du da irgendwie ein Problem bei Bakary Jatta, was Steffen Baumgart gehabt hat, Kai?
Ich würde jetzt gar nicht jetzt auf diese beiden Spieler nur fokussieren. Sie habt da halt grundsätzlich, ist meine Kritik, dass man nicht einen klaren Weg bei Steffen Baumgart in der Auswahl seiner Spieler gesehen hat. Also ein anderes Beispiel, Baldé hat am Saisonanfang, der ist total durch die Decke gegangen und der war dann auch zwischendurch verletzt, aber dann irgendwann ist er so ein bisschen aus der Versenkung verschwunden. Und Reis ist ein Spieler, der in den vergangenen Jahren natürlich ein Leistungsträger war, Vizekapitän und alles, und auch er hat dann nicht das Potenzial abrufen können, aber auch verletzt in der letzten Saison. Es gibt bei jedem Einzelnen immer Gründe, nur fehlte mir so ein klarer roter Faden. Also man wusste nie vor dem Spiel, wer ist jetzt eigentlich die erste Elf, und das kann man auch positiv ausdrücken und sagen, der Trainer hat sich viele Sachen überlegt und hat dann immer wieder überrascht. Aber jetzt, wenn wir bei Schalke bei dem Beispiel vom vergangenen Wochenende bleiben, dass dann plötzlich Mikkel Bronsis in der Startelf steht, das ist schön, dass er dann den Gegnertrainer überrascht hat, aber der hat halt gar keine Rolle richtig gespielt. Und dann versteht man das nicht so richtig. Also ich habe es nicht verstanden. Und
Wobei Mikkel Bronsis mich jetzt tatsächlich positiv überrascht hat in der ersten Halbzeit, hat er gute Aktion nach vorne, hat mutig gespielt. Das ist dann ja auch manchmal in der Phase, wo es nicht so gut läuft, da mal einen frischen Spieler reinzubringen, finde ich eigentlich persönlich gar nicht so schlecht. Hat halt dann am Ende nicht funktioniert, aber den Gedanken kann ich dann persönlich schon nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Ich finde nur, dass du dadurch der Mannschaft eine gewissere Grundsicherung nimmst, wenn du halt kein Spieler weiß so richtig, spiele ich am Wochenende erste Elf oder nicht. Und du brauchst schon, wie es immer so schön heißt, ein Korsett. Und natürlich hat Schonlau immer gespielt und Meffert, wenn er nicht verletzt war. Aber so ein größeres Korsett hat beim HSV aus meiner Sicht in dieser Saison gefehlt. Und dann kommt halt diese Unsicherheit vielleicht auch dazu, die es sonst vorher nicht gab.
Ist natürlich auch eine Problematik, die dieser Kader dann mit sich bringt. Also nach den letzten Transfers haben ja alle gesagt, wow, das ist jetzt wirklich der beste Kader der zweiten Liga, vielleicht sogar der beste Kader, den der HSV in der Zweitliga-Zeit hatte. Aber es war auch klar, es wird dann auch natürlich zwangsläufig unzufriedene Spieler geben, wenn du so viele Spieler zur Auswahl hast. Das kam dann natürlich auch so. Ludovic Reis war eine Zeit lang frustriert, als er nicht gespielt hat. Dompe, gerade am Saisonbeginn, hat sich natürlich dann auch gedacht, warum spiele ich hier keine Rolle? Obwohl das dann auch gut funktioniert hat mit seinen Einwechslungen. Die Verpflichtung von Davy Selke haben natürlich dann auch alle etwas kritisch gesehen. Nicht nur, weil er Selke ist, sondern weil Robert Latzel da war und man nicht genau wusste, wozu braucht der HSV jetzt noch Selke. Am Ende hat man gesehen, jetzt durch die Verletzung von Glatzel, das war schon wichtig, dieser Transfer. Trotzdem, dieser große Kader ist schon eine Schwierigkeit, um den auch entsprechend zu moderieren. Ich finde, das hat Steffen Baumgart teilweise eigentlich ganz gut gemacht. Aber am Ende, Stefan, wirst du auch beobachtet haben, man hat immer unzufriedene Spieler und das ist schon ein schmaler Grat, auf dem man dann wandert.
Definitiv. Und ich würde auch dagegen halten und sagen, in den letzten Wochen ist ihm diese Moderation, auf die es ja definitiv ankommt in dieser Saison, nicht mehr so gut gelungen wie vorher. Man muss natürlich auch sagen, unter Tim Walter hatte sich die Mannschaft teilweise von selbst immer aufgestellt. Also da gab es eigentlich nie die großen Positionskonkurrenzkämpfe, sondern es waren häufig sogar Jugendspieler auf der Ersatzbank. Dieses Problem ist man angegangen im Sommer. Aus meiner Sicht auch völlig richtig von der Kaderplanung. Aber man muss so einen Kader eben auch bei Laune halten. Und gerade in einem Heimspiel gegen einen spielerisch limitierten Gegner wie Schalke 04, dann mit zwei gelernten Defensivspielern alleine auf den beiden Außenpositionen zu agieren, war der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Ich denke, Steffen Baumgart würde es jetzt zwei Tage später auch so sehen. Aber da hat man schon gemerkt, dass er auch ein Stück weit ängstlich aufgestellt hat. Und so hat sich die Mannschaft dann auch in der zweiten Halbzeit verhalten.
Da möchte ich übrigens einmal widersprechen, dass du sagst, Steffen Baumgart würde es jetzt zwei Tage später auch so sehen. Das wäre ein weiterer Kritikpunkt aus meiner Sicht, dass mir fehlte die ein bisschen Selbstkritik. Und man hatte ehrlicherweise auch über die vergangenen 9 Monate, würde ich fast sagen, das Gefühl, dass er immer latent schlechte Laune hatte und unzufrieden war mit der medialen Berichterstattung. Das ist jetzt überhaupt nicht das Hauptargument gegen Steffen Baumgart, aber das hat man gar nicht verstanden. Also in Köln war das immer so der lustige, nette Trainer, der mal einen Spruch raushaut und alle waren irgendwie zufrieden. Und um Hamburg hatte man fast von Anfang an das Gefühl, das passt irgendwie nicht. Und das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, warum eigentlich nicht.
Ja, das war mit Sicherheit auch in Köln der Fall, weil er von Anfang an Erfolg hatte. Da ist dann natürlich so ein Spruch, wenn er dann einen nach dem anderen raushaut und hier und da ein paar Begriffe unterhalb der Gürtellinie benutzt, das ist dann irgendwie cool und kultig. Und beim HSV war es dann aber so, er hat eigentlich das erste Spiel gewonnen. Das zweite war dann schon das Heimspiel gegen Osnabrück. Danach kam das Spiel gegen Düsseldorf, also 2 Niederlagen. Da war die Stimmung schon irgendwie so gedämpft und dann sitzt da ein Trainer, der irgendwie ja, vielleicht mit seiner Schnauze nicht so ganz hanseatisch daherkommt. Das gefällt den Leuten dann natürlich auch nicht so. Und man hatte ja so das Gefühl, dass das diese Art dann auch bis zum Ende nicht so richtig angekommen ist. Stefan, du als Berliner Schnauze, hat dir diese Art von Steffen Baumgart gefallen? Glaubst du, dass das ein Problem für ihn am Ende war, hier so in Hamburg? Gerade so die letzte Pressekonferenz hat er dich ja auch mal ein bisschen dann rangenommen. Du hast entsprechend gekontert, dich zur Wehr gesetzt. Diese Art von Steffen Baumgart, auch mal die Journalisten ein bisschen zu attackieren. Manchmal kommt das natürlich auch gut an bei Fans, aber wenn es halt nicht läuft, dann ist es schon auch irgendwie ja für viele ein bisschen respektlos oder unhanseatisch. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich persönlich komme da erstmal grundsätzlich mit klar. Ich würde es auch als einseitiges Scharmützel zwischen Steffen Baumgart und mir nach dem Spiel bezeichnen, weil ich einfach nur meinen Job gemacht und eine Frage gestellt habe und er diese Frage nicht beantworten wollte im ersten Durchgang und erstmal mit Gegenfragen kontern wollte und vielleicht auch versuchte, mich etwas aus der Ruhe zu bringen. Am Ende finde ich, muss er selbst wissen, welche Außendarstellung er von sich selbst auch präsentieren will. Ich persönlich würde sagen, dem HSV würde eine etwas demütigere Außendarstellung besser zu Gesicht stehen. Den Kritikpunkt hatte ich auch schon immer bei Tim Walter und den gab es am Ende ja auch intern bei Tim Walter. Da gab es jetzt nicht wirklich eine Verbesserung zu Steffen Baumgart. Am Ende müssen wir Journalisten natürlich dann auch drüber stehen, aber es geht halt wirklich auch um das Thema Außendarstellung und man kann dann auch professionell, gerade wenn man nicht gewonnen hat, eine Frage beantworten. Entscheidend ist aber auch, dass nicht nur wie wir das bewerten oder auch die Fans das bewerten, sondern auch innerhalb der Mannschaft kam eben nicht jeder seiner Sprüche so gut an. Und ich glaube schon, dass er grundsätzlich eine sehr spezielle Art hat, mit Leuten umzugehen. Und das muss man einfach abkönnen. Und so wie ich hörte, fand es Bakariata zum Beispiel auch nicht so toll, als er in Braunschweig gefragt wurde, ob er überhaupt fit sei für einen Einsatz. Das sind dann halt so Sprüche, die kommen halt einfach nicht bei jedem gut an. Und da muss man irgendwann auch aufpassen, gerade wenn der Konkurrenzkampf hoch ist und einige Leistungsträger aus der Vergangenheit nicht mehr spielen, wie man dann wirklich alle auch bei Laune hält. Und deswegen sage ich, das ist ihm am Ende nicht mehr gelungen.
Wir halten fest, ein Stefan Walter lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Stefan Kunz hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen am Freitag noch. Da wurde er interviewt bei Sky von Markus Jürgensen und wurde gefragt, wie es denn aussieht mit dem Trainer, ob er noch die volle Rückendeckung hat. Und da sagte Stefan Kunz dann, ja, aktuell hat er die noch. Daraufhin machte Markus Jürgensen, glaube ich, sozusagen die Überschrift Rückendeckung für Steffen Baumgart. Ich hatte eher so den Impuls durch dieses Wörtchen aktuell. Das war für mich schon so ein Alarmsignal. Und am Ende kam es dann ja auch so, die Rückendeckung war nicht mehr lange da. Habt ihr das auch ähnlich empfunden, als ihr diese Aussagen gehört habt, Kai? Du kennst ja diese Sätze von Managern auch.
Ja, jetzt nehmen wir natürlich jedes Wort auf die Goldwaage. Da würde ich jetzt sagen, was soll er anderes sagen? Natürlich hat man vor dem Spiel noch Rückendeckung. Ich finde, Stefan Kunz hat, das ist ja eher meine Kritik, sehr lange Rückendeckung dem Trainer gegeben, aus meiner Sicht zu lange. Da würde ich ihm jetzt keinen Strick draus drehen, dass er da möglicherweise ein halbes Wort schon vorweggenommen hat. Nee, das war alles in Ordnung. Und kommunikativ hat Stefan Kunz aus meiner Sicht, also da ist er wirklich ziemlich stark und hat da keine großen Fehler gemacht. Auch das Interview am Sonntag bei den Kollegen von Welt TV, trotz der nun nicht einfach zu verkaufenden Trainerentlassung, aus meiner Sicht kam Stefan Kunz da sowohl inhaltlich stark als auch kommunikativ stark bei rüber. Also da würde ich ihm eigentlich nur eine gute Note bescheinigen.
Das war ja dann auch ein Thema, zumindest mal unter den Journalisten. Ich vermute mal auch unter den Fans, dass dann 2 Stunden nach einer Trainerentlassung sich der Manager bei Bild und Welt TV hinsetzt. Gut, natürlich für die beiden Medien.
Your brand deserves better than one size fits all branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product.
88% of the work week is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Ja, schlecht für uns und vielleicht auch nicht so gut für den HSV, weil normalerweise will man ja erstmal selbst dann auch diese Nachricht entsprechend verkaufen oder erklären. Normalerweise gibt es eine Pressekonferenz, wo dann Stefan Kunz sich hinsetzt und alle Fragen beantwortet. In diesem Fall hat das bei Welt und Bild TV gemacht. Stefan, du hast das ja auch geschrieben. Ich glaube, das Interview war schon etwas länger vorbereitet. Dann hat Stefan Kunz gesagt, ja, er will jetzt auch nicht absagen und sich da ducken. Richtig von ihm oder hätte er das vielleicht dann doch besser absagen müssen?
Also erst einmal fand ich gar nicht, dass es schlecht für uns war. Wir können uns ja genauso an den Zitaten, die dort getätigt wurden, bedienen und einmal die Kollegen zu zitieren, tut jetzt auch nicht weh. Ich glaube, das ist dann auch dem Leser, für den Leser zweitrangig, ob er das bei uns oder bei den Kollegen von Welt TV gesagt hat. Ich bin grundsätzlich bei Kai, dass ich auch ja fast schon beeindruckt war, dass er wirklich kommunikativ und inhaltlich sehr stark aufgetreten ist gestern. Aus Sicht des HSV war es vielleicht wirklich nicht optimal, weil man natürlich eigentlich als Verein dann auch das Heft des Handelns in der Hand behalten will und eben auch über eine eigens organisierte Pressekonferenz dann seine Entscheidung erklären möchte. Dass diese Chance wurde verpasst. Stefan Kunz hatte den Termin, wie er selbst sagt, vor 8 Wochen mit dem Journalisten Walter Straten vereinbart. Er wollte dann eben Wort halten, wie du es auch gerade genannt hast. Auch das finde ich nachvollziehbar. In dem Moment, wo er souverän auftritt und seinen Club auch wirklich gut nach außen hin repräsentiert, auch beim Thema Außendarstellung, finde ich, hat er da erstmal nachträglich gesehen nichts falsch gemacht. Man kann vielleicht drüber diskutieren, ob man generell so einen Termin einen Tag nach so einem Spiel vereinbaren muss. Da kann man möglicherweise zu einer anderen Antwort kommen.
Du hast es ja schon gesagt, der Termin war etwas länger vereinbart und ich glaube, nach dem Spiel gegen Schalke hat er diesen Termin so kurzfristig nicht vereinbart, aber ja. Kommunikation ist ja trotzdem eine der großen Stärken von Stefan Kuntz. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man ihn verpflichtet hat. Hier in Hamburg muss man viel kommunizieren und gerade in der Außendarstellung viel richtig machen. Jetzt hat er ja bei Bild TV dann auch direkt gesagt, nein, er wird es nicht selbst machen, die Interimslösung zumindest oder die Nachfolge, was jetzt auch die Trainerposition anbelangt. Da haben ja auch viele gedacht, das ist eigentlich vielleicht die automatische Lösung, dass Stefan Kuntz das dann selbst macht. Kai, findest du es richtig, dass er sich jetzt entschieden hat, das nicht zu machen?
Zu 100%. Dieser Gedanke, den gab es ja in der Tat schon etwas länger und ich fand ihn ehrlicherweise immer absurd, weil was kann Stefan Kuntz gewinnen, wenn er als Sportvorstand dann sich nochmal auf die Trainerbank setzt? Das hätte ich absolut falsch empfunden und das kann er aus meiner Sicht nicht machen. Und er hat es ja auch sehr deutlich dazu Stellung genommen, hat gesagt, auf keinen Fall macht er das und hat damit aus meiner Sicht alles erstmal richtig gemacht. Was ich falsch finde ist, dass bei aller guter Kommunikation hätte ich mir etwas mehr Vorbereitung für dieses Momentum der Trainerentlassung gewünscht, weil so richtig überraschend, dass es irgendwann soweit sein könnte, kam es ja nicht. Also wie gesagt, schon nach dem Braunschweig-Spiel vor der Länderspielpause war da eigentlich der Moment, wo man hätte reagieren können. Hat er nicht, ist ja okay, er hat dem Trainer das Vertrauen ausgesprochen, aber dann hätte ich als Sportvorstand mich für den Moment X sehr doll gewappnet und hätte dann die Gespräche mit Kandidaten gesucht. Das ist nur professionell, das ist nicht hinterm Rücken, sondern das macht man einfach so. Und ich hätte nicht nochmal den gleichen Move gemacht, wie ihn schon Jonas Bolt vor einem Dreivierteljahr gemacht hat, nämlich auf Polzin als Interimstrainer und Luc Favre zu setzen. Sondern ich hätte jetzt mir gewünscht, dass er so vorbereitet ist, dass er ein, zwei Tage später die Entscheidung direkt schon mitverkünden kann, wer der Nachfolger wird von Steffen Baumgart. Müssen wir ein bisschen länger warten.
Wo du gerade das Wort ehrlicherweise benutzt hast, wir haben einen aufmerksamen YouTube-Hörer, der uns offenbar schon häufiger gehört hat und mal gesagt hat, wir benutzen zu oft das Wort ehrlicherweise. Ich habe es heute auch schon mal gesagt und ich würde sagen, ab jetzt, wer das als nächstes benutzt, der gibt die nächste Runde Kaffee aus, okay?
Machen wir ein ehrlicherweise Bingo.
Nummer eins.
Also Stefan, ehrlicherweise, was sagst du? Merlin Polzin, jetzt die zweite Chance für ihn als Interimstrainer. Im Februar ist es nicht ganz gut gegangen. Jonas Bolt hatte, glaube ich, sogar die Hoffnung, dass, wenn es gut läuft, er es vielleicht sogar länger macht. Er ist der Meinung gewesen, dass Merlin Polzin ein großes Trainertalent ist, der auch die Möglichkeit hat, ja auf jeden Fall irgendwann ein richtig guter Trainer zu werden, vielleicht dann sogar beim HSV. Das hat dann nicht geklappt. Das Spiel gegen Rostock 2:2, gerade die zweite Halbzeit, ist dann nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann hat auch Jonas Bolt auf Druck von außen reagiert, hat dann Steffen Baumgart verpflichtet. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt sein Wunschprozess, so wie das dann gelaufen ist. Jetzt macht es Stefan Kuntz genauso. Merlin Polzin, du hast ihn jetzt ja auch schon häufig beobachtet. Glaubst du, dass er jetzt soweit ist? In so einem Spiel in Karlsruhe, Tabellenzweiter, die sind natürlich immer besonders heiß, wenn es gegen den HSV geht, sind sehr heimstark. Eine undankbare Aufgabe jetzt für ihn. Luc Favre wird ihn unterstützen. Was glaubst du? Ist das eine gute Idee?
Also er hat sich von seiner Persönlichkeit her nicht grundlegend verändert seit Februar, als er das eine Spiel als Interimstrainer eben betreut hat. Das Problem damals im Rostock beim 2:2 war, dass er schon spürbar sehr nervös wurde in dem Moment, wo es den ersten Gegenwind gab, sprich wo Rostock auch das erste Tor geschossen hat. Das war auch ein Kritikpunkt, den Jonas Bolt hinterher äußerte, weshalb er dann eben auch gesehen hat, okay, dieser Plan, den ich ursprünglich hatte, nämlich Merlin Polzin vielleicht sogar bis zum Sommer, idealerweise mit dem Aufstieg hier beim HSV zu halten, dieser Plan geht jetzt nicht mehr auf. Ich muss sofort handeln. Ich persönlich finde, dass man Merlin Polzin damit keinen Gefallen tut, ihn jetzt wieder in die erste Reihe zu heben. Es ist auch nicht die Zeit für junge Trainertalente jetzt, sondern der HSV ist schon ziemlich unter Druck und ich hätte mir ähnlich wie Kai gewünscht, dass diese Entscheidung, die ja jetzt ja nicht völlig überraschend kommt, sich von Steffen Baumgart zu trennen, dass sie etwas besser vorbereitet wird im Sinne von, dass man vielleicht vorher schon mal mit Kandidaten gesprochen hat und dann eben auch eine schnelle Nachfolgelösung präsentieren kann, von der man auch überzeugt ist. Und jetzt ist das so ein bisschen so ein so ein schwammiges Hin und Her. Was macht man jetzt, wenn Merlin Polzin dieses Spiel 3-0 gewinnt? Ja, will man dann immer noch eine schnelle Lösung haben? Oder sagt man dann, na, jetzt hangeln wir uns mal bis zum nächsten Spiel und dann haben wir vielleicht irgendwann den Winter und dann stellt man fest, na ja, gut, aber in den 5 Spielen ist insgesamt die Punkteausbeute nicht so zufriedenstellend. Dann hätte man wieder ein paar Monate Zeit verschenkt. Also ich finde, das ist jetzt aktuell gerade nicht so optimal, Merlin Polzin da wieder zu befördern auch. Dass er selbst die Aufgabe annimmt, ist natürlich total nachvollziehbar. Ich möchte auch gar nichts gegen ihn persönlich sagen. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass man jetzt direkt eine starke Trainerlösung präsentiert.
Man hätte jetzt natürlich auch anstelle von Stefan Kuntz sagen können, Merlin Polzin und Loic Favier, ihr macht das jetzt und wenn ihr es gut macht, dann habt ihr vielleicht auch die Chance, es länger zu machen, weil dann gibt man ihnen noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Stärke. Und jetzt hat Stefan Kuntz aber direkt auch gesagt, das ist erstmal nur eine Interimslösung und ich will eigentlich einen anderen Trainer verpflichten. Kai, glaubst du, dass man vielleicht das anders hätte machen können, so wie Jonas Bolt das gemacht hat, öffentlich zu sagen, ja, das ist jetzt eure Chance und wenn ihr sie gut macht, dann geht's weiter?
Aus den schon von Stefan genannten Gründen hätte ich auch das nicht gemacht. Ich hätte, genau das ist ja im Februar passiert und dann gab es nun mal das Resultat und seit Februar ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Ich glaube, dass sowohl Merlin Polzin als auch Loic Favier wirklich sehr, sehr inhaltsstarke Trainertalente sind. Und trotzdem, und da möchte ich Stefan zitieren, ist jetzt nicht der Moment für Trainertalente gekommen beim HSV. Und ich würde sagen, beiden tut man tatsächlich, das hat Stefan auch schon gesagt, keinen Gefallen damit, sie jetzt in die erste Reihe zu schieben. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Chance begreifen. Zumal, ja, du hast ja echt, Stefan Kuntz hat direkt gesagt, er sucht einen Trainer. Mal gucken, ob er den richtigen findet.
Das ist natürlich jetzt die große Frage, die auch alle HSV-Fans beschäftigt und natürlich auch uns. Wir wollen herausfinden, wer wird der Nachfolger. Aktuell sieht es so aus, als ob Stefan Kuntz da jetzt auch noch keine klare Idee hat, sondern jetzt erstmal auch in die Gespräche geht, zusammen mit Sportdirektor Klaus Koster. Gestern wurde direkt angesprochen bei BTV auf zwei Namen. Lukas Kwasniok, Paderborn, Tabellenführer gerade, der war vor einem Jahr auch schon mal hier im Gespräch. Ich glaube, Jonas Bolt findet ihn auch prinzipiell sehr interessant. Ist ja auch ein interessanter Trainer, der die zweite Liga sehr gut kennt, der kommunikativ sehr stark ist, der Offensivfußball spielen lässt. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, der passt gut zur Mannschaft. Stefan, du hast ihn jetzt ja auch schon ein paar Jahre hier in der zweiten Liga beobachtet. Gerade in Hamburg hat er immer sehr erfolgreich ausgesehen, auch diese Saison schon hier in Hamburg gewonnen, glaube ich. Nee, Quatsch, unentschieden ging es dann aus am Ende noch.
Dieses Jahr 2-2, genau.
Genau. Allerdings, er steht auch unter Vertrag, würde eine Ablöse kosten. Glaubst du, dass der HSV bereit wäre, da Geld in die Hand zu nehmen für ihn?
Eine unserer Rechercheaufgaben jetzt für heute und auch die kommenden Tage. Ich halte es für den Moment für sehr unrealistisch. Zum einen, weil Paderborn Tabellenführer ist. Wir sind mitten in der Hinrunde. Die werden jetzt alles tun, aber nicht ihren Trainer wegschicken zum direkten Konkurrenten, dem HSV. Grundsätzlich eine sehr spannende Trainerpersonalie, taktisch flexibel, starke Kommunikation, gute Außendarstellung, glaube ich, würde generell Hamburg gut zu Gesicht stehen. Jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich auch private Geschichten bei ihm mit dem Vorfall auf Mallorca gab. Aber rein fachlich und vom Auftreten her, glaube ich, würde er zum HSV passen. Aber es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ihn zu holen. Das hätte man vielleicht im Sommer tun können.
Der andere Name, auf den Stefan Kuntz angesprochen wurde, ist Bruno Labbadia. Auch das ist natürlich ein naheliegender Name. Er wohnt in Hamburg, er war schon zweimal beim HSV, er kennt Stefan Kuntz sehr gut. Die beiden haben lange zusammen in Kaiserslautern gespielt, sind auch privat gut befreundet, treffen sich häufiger mal in Hamburg. Auch ihre Frauen treffen sich gerne. Und natürlich reden sie auch über den HSV. Könntest du dir vorstellen, du hast ja Bruno jetzt auch schon zweimal hier erlebt beim HSV, dass der in dieser Phase das machen würde, wenn man ihn fragen würde?
Also zum einen schätze ich Bruno Labbadia sehr und um deine Frage zu beantworten, ja, glaube ich, der würde das, glaube ich, bestimmt machen. Ich weiß aber nicht, ob es die richtige Entscheidung wäre. Das ist so ein bisschen so eine Bromance-Geschichte. Die haben in den 90er Jahren Riesenerfolge bei Kaiserslautern gefeiert und dann gibt's dieses Foto, wo die zusammen Pokal hochhalten und so. Und jetzt nochmal 30 Jahre später können die doch das Ding in Hamburg rocken. Ich würde mir da eine etwas innovativere Lösung wünschen.
Die Bromance, ja, so eine Liebesgeschichte hatte man sich ja auch von Steffen Baumgart versprochen. Der HSV-Kindheitsfan, der dann den HSV zurück in die Bundesliga führt, hat nicht wirklich funktioniert.
Nee, leider nicht.
Bruno Labbadia, ja, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass er es nicht machen würde, wenn man ihn fragt. Weil Bruno hat natürlich dann auch sehr, sehr starke Vorstellung, wie so ein Verein dann auch aussehen muss. Ich glaube, ja, zuletzt war er ja schon einmal in Genua fest verpflichtet, dann bei Nigeria und zweimal hat er dann kurzfristig wieder abgesagt, weil es ihm dann doch am Ende nicht so gepasst hat. Also so ganz unkompliziert ist er dann ja auch nicht. Was so
ist er nicht, aber ich würde dir trotzdem, was ich ja sonst nie tue, widersprechen. Was kann ihm denn Besseres passieren, als den HSV jetzt zu übernehmen? Der wohnt in Hamburg, er kennt Stefan Kunz sehr, sehr gut. Sogar die Frauen mögen sich, das ist auch schon mal ein großer Punkt.
Ja, er könnte halt mal gucken, wie viele Trainer in den letzten Jahren sich am HSV verbrannt haben und wie schwierig das dann doch ist. Natürlich für jeden Trainer reizt es unglaublich, auch für viele Manager, die dann hier herkommen wollen und das Selbstbewusstsein haben, ja, ich kriege das hier in den Griff. Da gab es ja auch dann wiederum Jörg Schmadtke letztes Jahr. Ich glaube, der hätte das auch gemacht anstelle jetzt von Stefan Kunz. Aber natürlich, ja, wenn man dann sieht, auch so ein Steffen Baumgart, ich glaube, der hat sich das hier auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Da könnte man jetzt sagen, vielleicht als Trainer, da lasse ich vielleicht lieber die Finger davon, ehe ich mir meinen Namen komplett verbrenne wieder. Stefan, was sagst du?
Ich glaube, der HSV wird immer attraktiv bleiben für alle Trainer auf dem Markt. Entscheidend ist dann aber natürlich auch, ob der HSV sich die Kandidaten, die aktuell gehandelt werden, auch leisten kann. Denn klar ist auch, kostenlos macht es keiner und die Gehaltsvorstellungen sind unterschiedliche. Aber grundsätzlich von der Aufgabe her wird der HSV immer reizbar bleiben.
Letzte Woche haben wir ja mit Thomas Wagner, dem Sky-Kommentator, Moderator, gesprochen und der sagte so einen Satz, wie ist mir noch im Kopf geblieben, der HSV ist jetzt mittlerweile ein ganz normaler Zweitligist. Ich wollte ihm eigentlich direkt widersprechen, aber dann sind wir davon abgekommen. Wenn man jetzt schon wieder guckt, welche Namen hier im Gespräch sind, von Roger Schmidt über Lucien Favre, Niko Kovac, also das sind wirklich ja große Namen, die in der Bundesliga auch schon alle erfolgreich gearbeitet haben. Warum sollten die jetzt hier zum HSV kommen? Finanziell natürlich ist schon mal das eine, aber warum sollten die in die zweite Liga gehen? Ist der HSV immer noch dann doch so attraktiv für Trainer, beispielsweise Niko Kovac? Kai, glaubst du, dass der das machen würde, in die zweite Liga gehen?
Ich würde auch sagen, da ist das Finanzielle das Entscheidende. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Niko Kovac nach den Stationen, die er jetzt zuletzt hatte, die jetzt alle ja nicht so schlecht bezahlt haben mit Bayern, Wolfsburg, Monaco, also da kann ich mir nicht vorstellen, wie das passen könnte. Wenn wir mal das Finanzielle beiseite legen, was in diesem Business nicht möglich ist, aber wenn, dann warum nicht? Also mit dem HSV aufzusteigen, ist, finde ich, immer noch eine wahnsinnig reizvolle Aufgabe. Da kann ich mir schon vorstellen, dass jeder diesen Wunsch hat, mit dem HSV zusammen Großes zu erreichen. Und jeder ist ja auch irgendwie immer von sich selbst sehr überzeugt, dass er derjenige ist, der diesen schlafenden Riesen weg. Aber ich glaube tatsächlich, all die Namen, die du eben aufgezählt hast, die würden alle am Geld auf jeden Fall scheitern und deswegen auch gar nicht eine Rolle spielen. Also Roger Schmidt, der wird dann irgendwann in der Premier League wahrscheinlich enden und nicht beim HSV.
Premier League ist ein gutes Stichwort, denn da hat vor kurzem noch jemand gearbeitet, der jetzt aktuell auch ganz heiß diskutiert wird. Ruud van Nistelrooy, ein echter Weltstar, er hat beim HSV ja vor vielen Jahren hier selbst gespielt, hat ja mit seinen Toren dann, als er kam, viele Fans davon träumen lassen, dass der HSV deutscher Meister wird. Hat nicht ganz geklappt am Ende und seitdem ging es dann auch bergab. Ja, Ruud van Nistelrooy zum HSV in die zweite Liga, das klingt eigentlich fast unglaublich. Stefan, könntest du dir das vorstellen?
Also als der Name gestern zum ersten Mal aufploppte, habe ich es persönlich für nicht sehr realistisch gehalten. Auch das ist natürlich eine Recherchefrage, der wir halt nachgehen. Die kommenden Tage auch, es wird sich sicherlich nicht alles heute klären. Grundsätzlich so rein von der Persönlichkeit her könnte es möglicherweise passen. Mein Kritikpunkt wäre, er bringt zu wenig Erfahrung mit, er kennt die zweite Liga nicht. Mitten in der Saison einen Trainer zu wechseln, das haben wir ja auch mit Steffen Baumgart erlebt, ist nicht ganz so einfach. Und dann sollte man vielleicht wirklich jemanden holen, der sich auch mit der Mannschaft schon vorher beschäftigt hat. Das müsste man in dem Fall abklopfen. Aber ich würde, wenn ich jetzt Stefan Kunz wäre, würde ich eher jemanden nehmen, der schon mal in der zweiten Liga gearbeitet hat oder mal mindestens in Deutschland. Und Ruud van Nistelrooy, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, hat ja noch nicht mal eine vollständige Saison als Cheftrainer bei der PSV Eindhoven damals gespielt. Das ist kurz vor Saisonende, ein Spieltag vor Abschluss, zurückgetreten, weil er nicht mehr den Rückhalt gespürt hat und auch der Impuls von Führungsspielern kam, dass sie nicht mehr überzeugt von seiner Spielweise waren. Ich glaube, ihm würde es auch gut tun, jetzt nicht direkt zu einem großen Traditionsverein zu gehen, sondern vorher nochmal woanders zu arbeiten.
Ich möchte auf jeden Fall Stefan zustimmen. Dieser große großer Name-Impuls beim HSV, der ist schon viel zu häufig auch bei Spielern vorgekommen. Der HSV würde gut daran tun, sagen wir mal, ein Lukas Kvasniok, der möglicherweise jetzt nicht unter Vertrag ist, zu finden, der dann vielleicht nicht die Ruud van Nistelrooy Aura verspürt, aber das braucht, glaube ich, dieser HSV gar nicht.
Man merkt ja auch schon auf den Reaktionen in den sozialen Netzwerken, wenn da Florian Plettenberg twittert, dass der HSV sich mit Ruud van Nistelrooy beschäftigt, dann fangen viele direkt an zu träumen, sagen, Stefan Kunz, mein Hase, mach es bitte sofort, bring ihn uns. Diese Erwartungen, die dann sofort mit so einem Namen verknüpft sind, die sind ja eigentlich viel zu hoch schon und an diesen Erwartungen sind ja auch viele Trainer schon gescheitert. Trotzdem, was ich sagen kann, der HSV hat sich mit Ruud van Nistelrooy auch schon mal beschäftigt. Das war allerdings vor der Zeit von Stefan Kunz, wobei man da auch natürlich immer unterscheiden muss. Ein guter Sportvorstand beschäftigt sich natürlich auch mit vielen Namen, trifft dann auch mal Trainer zum Gespräch, klopft vielleicht mal ab, was sind so deren Pläne, um dann in bestimmten Momenten vorbereitet zu sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht jetzt her auch noch das rührt, dass der Name Ruud van Nistelrooy jetzt beim HSV ja gehandelt wird. Trotzdem, Stefan Kunz wird sich mit Sicherheit auch mit diesem Namen beschäftigen. Glaubst du, Kai, wenn Stefan Kunz sich bei Ruud van Nistelrooy meldet, dass er sich das zumindest mal anhört?
Das glaube ich schon. Und zwar aus dem gleichen Grund, über den wir eben schon gesprochen haben. Es gibt aus meiner Sicht keine viel spannendere, herausforderndere Aufgabe, als den HSV, mit dem HSV wieder Erfolg zu haben. Und für einen Trainer wie Ruud van Nistelrooy, der ganz am Anfang seiner Karriere ist, ist auch das eine Riesenchance, genauso wie es aber auch ein wahnsinniges Risiko ist, weil am HSV kann man sich verbrennen, am HSV haben sich sehr, sehr viele Trainer verbrannt, aber ich glaube, er wäre schlecht beraten, nicht ans Telefon zu gehen, wenn Stefan Kunz ihn anruft.
Vor allem, weil er ja auch noch am Beginn seiner Trainerkarriere ist. Also da würde ich, wenn ich sein Berater wäre, auch sagen, warte mal lieber ab. Ich glaube, da kommen noch andere ebenso interessante Vereine, wo du vielleicht, wo die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg größer ist in deiner Karriere. Mir fällt da ein anderer Name ein, der jetzt eher am Ende seiner Karriere ist, auch eigentlich seine Karriere schon beendet hat, vor einem Jahr dann aber auch schon nochmal hier ein Thema war, Friedhelm Funkel. Ich glaube, wenn man jetzt so guckt, was der für ein Profil mitbringt und was Stefan Kunz jetzt auch sucht. Ein erfahrener Trainer, der die zweite Liga kennt, der sich mit Traditionsclubs auskennt und natürlich auch ein bisschen mit Medien umgehen kann. Friedhelm Funkel, was würdet ihr sagen?
You've worked hard to build your brand, so why settle for one size fits all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise ready AI.
Also er bringt zumindest die Qualität mit, um eine aktuell verunsicherte Mannschaft wieder aufzurichten und entsprechend für Ruhe zu sorgen, vielleicht auch kurzfristigen Erfolg zu bringen für Hamburg. Grundsätzlich würde ich mir auch da eher einen Trainer wünschen, mit dem man auch die nächsten Jahre angehen kann und jetzt nicht nur auf Teufel komm raus mal 5 Spiele halbwegs erfolgreich bestreitet. Ich schätze Friedhelm Funkel sehr, wir hatten ihn auch im Podcast letztes Jahr. Aber ich glaube, eine etwas jüngere Lösung wäre auch in Ordnung.
Aber ist nicht jetzt auch gerade ein Zeitpunkt, wo du nicht einen Vertrag für die nächsten 2-3 Jahre abschließt, sondern erstmal guckst, dass du jetzt jemand hast, der diesen Auftrag erfüllen kann, den HSV in die Bundesliga zurückbringt und dann hat man eine neue Situation und kann vielleicht dann einen Trainer verpflichten, der dann auch in die Bundesliga passt mit einer neuen Mannschaft?
Ja, ich würde schon sagen, dass du jetzt musst du keinen Vertrag über 3 Jahre abschließen und trotzdem sollte man einen Trainer holen, mit dem man zumindest die Perspektive und die Idee und die Fantasie hat, wenn man Erfolg hat, dass man dann in der Bundesliga zusammen das Ganze auch weitermachen kann. Und dann sehe ich es ähnlich wie Stefan. Friedhelm Funkel ist ein großer Trainer gewesen, ein absoluter Experte. Den muss man einfach schätzen. Und trotzdem wäre eine Zukunftslösung für den HSV vielleicht die bessere.
Also ich persönlich finde den Namen Friedhelm Funkel nicht verkehrt, glaube, dass das funktionieren würde. Ja, schauen wir mal, auf welche Idee dann Stefan Kunz kommt. jetzt haut ihr doch nochmal euren Trainertipp raus, beziehungsweise wen könntet ihr euch gut feststellen oder wen würdet ihr euch vielleicht sogar wünschen hier beim HSV, Stefan?
Ich nenne mal einen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der auch schon im Februar ein Thema war und der auch den HSV bestens kennt, allerdings nicht die zweite Liga, und das ist Raphael Wicki. Aktuell vereinslos, okay. Zuletzt Young Boys Bern.
Ja, mit Sicherheit auch ein Name, mit dem sich Stefan Kunz beschäftigen wird.
Finde ich total spannend, auf den wäre ich jetzt gerade gar nicht gekommen, aber in der Tat, ein guter Name, gute Idee, finde ich. Dann haue ich einen anderen raus und sage, Sandro Wagner, auch mit dem wurde sich schon mal beschäftigt. Ich glaube, da ist so ein bisschen ähnlich wie bei ein paar Namen, die wir eben schon genannt haben, dass der HSV da wahrscheinlich mittlerweile eine Nummer zu klein ist. Der kann wahrscheinlich ganz andere Clubs bekommen und wird wahrscheinlich auch nicht das Projekt WM26 für den HSV abblasen. Und trotzdem, du hast einen Namen erwartet, also kriegst du den Namen von mir.
Auf jeden Fall spannende Namen, Raphael Wicki, Sandro Wagner und Friedhelm Funkel. Mal gucken, wer von uns am dichtesten dran ist, wenn dann der neue Trainer da ist.
Keiner, könnte, bin ich jetzt schon sicher.
Könnte vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Jetzt ist erstmal Merlin Polzin nochmal dran mit Loic Favé und vielleicht dann ja auch noch ein bisschen länger. Und ja, wir sind alle gespannt, wie es jetzt am Sonntag in Karlsruhe ausgeht und wer dann auch wirklich danach der Trainer wird beim HSV. Ehrlicherweise ist das ein gutes Schlusswort, oder?
Wenn du nicht noch dieses eine Unwort gesagt hättest.
Ja, dann schauen wir noch mal, was uns in dieser Woche noch erwartet und in den kommenden Wochen und Monaten. Und für heute sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und wir melden uns in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Und dann wissen wir vielleicht auch schon mehr. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above-and-beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.